Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 10 Tagen hat der Verband Deutscher Stifter Memorial International geehrt. Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne hat die Laudatio gehalten. Sie arbeitet seit Jahrzehnten an Netzwerken für eine demokratische Opposition in Osteuropa. Vor der Sendung habe ich sie in Thessaloniki erreicht. Frau Beck, Sie kennen die Arbeit aller Ausgezeichneten. Was eint die 3 Preisträger aus Ihrer Sicht?
Also die ALES und Memorial arbeiten ja seit den 80er Jahren. Das sind über 30 Jahre. Eigentlich mit Glasnost und Perestroika fing die Arbeit an, sichtbar zu werden. In der Auseinandersetzung mit einem großen Tabu, nämlich den Verbrechen von Stalin an der eigenen Bevölkerung. Das zeichnet sowohl ALES Bialyatsky als auch Memorial aus. Die Menschenrechtsbewegung in der Ukraine ist jünger und in der Regel mit dem Maidan verbunden. Das liegt auch am Lebensalter, wenn man die Preisträgerin und die Initiative aus Ukraine sich anguckt. Das ist eben eine 2014er Initiative, deren Memorial und ALES Bialyatsky schon seit vielen, vielen Jahren menschenrechtlich tätig sind. Aber sie alle sind in unterschiedlicher Weise betroffen durch diese imperialistische, aggressive Politik in Belarus, weil Putin Lukaschenko gestützt hat, der nicht mehr gewählt worden war von seinem Volk. In Russland, weil Memorial geschlossen worden ist und gerade heute vor Gericht die Enteignung des Gebäudes verhandelt worden ist, eigentlich keine Arbeitsmöglichkeiten mehr bestehen in Russland für Memorial und die Ukraine, weil sie einen blutigen Vernichtungskrieg im eigenen Land haben.
ALES Bialyatsky ist seit 25 Jahren als Aktivist eine Zielscheibe des Lukaschenka-Regimes. Er war mehrmals inhaftiert, jetzt auch schon wieder bald 2 Jahre wegen angeblicher Steuerhinterziehung.
Ja,
in Haft. Wissen Sie, Frau Beck, wie es ihm geht?
Also er ist extrem unbeugsam und er hat sich ja nie aus der Hafterfahrung heraus dann zurückgenommen. Das ist fast übermenschlich, denn die Haftbedingungen in Belarus sind katastrophal und gegenüber politischen Häftlingen noch mal mehr. Also ich kann mich erinnern an Auseinandersetzungen mit ihm in Brüssel, wo ich gesagt habe, ALES, lass uns doch diese Dinge sagen. Du gehst doch sehenden Auges wieder ins Gefängnis. Aber für ihn war klar, dass das für ihn dazugehörte, sich nicht wegzuducken. Wie gesagt, das ist fast übermenschlich. Und es gibt eben Menschen, die können mit der Lüge nicht leben. Wir würden sagen, sie können nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn sie mit der Lüge leben und sind eher bereit, sowohl die psychischen als auch die physischen Schäden hinzunehmen, die dann diese Wahrhaftigkeit für sie bedeutet.
Das ukrainische Zentrum für bürgerliche Freiheiten ist von einer Anwältin gegründet worden, zusammen mit 4 weiteren Frauen. Alexandra Matwitschuk heißt sie. Sie hat schon den alternativen Nobelpreis bekommen auch und ihre NGO bemüht sich nun, russische Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung aufzudecken. Wie wichtig ist dieses Zentrum für die Zivilgesellschaft in der Ukraine?
Also wie gesagt, die Arbeit beginnt 2014 mit dem Maidan, wie überhaupt die Zivilgesellschaft in der Ukraine in einer Weise aufgewacht ist, wie es das sonst in fast keinem anderen mittelosteuropäischen Land gegeben hat. Dass diese Menschenrechtsaktivisten, die ja auch unter Janukowitsch ihre Freiheiten erkämpfen mussten und auch in der Gesellschaft liberales Denken, das ja nicht überall verbreitet ist, für liberales Denken kämpfen mussten, gegen Korruption, gegen Vetternwirtschaft, gegen Anwürfe, politische Anwürfe. Für die ist jetzt tatsächlich eine neue Rolle entstanden, nämlich diese unvorstellbaren Gewalttätigkeiten, die mit der russischen Invasion zusammenhängen, zu dokumentieren. Denn es muss irgendwann eine Strafe geben. Es muss irgendwann Verantwortlichkeit benannt werden. Es müssen die Täter benannt werden, nicht nur die Opfer. Und das hat eine Dimension, die wir jetzt ahnen können, allein schon von den Gebieten, die wieder befreit worden sind, die so atemberaubend ist, dass auch der ICC, der ja an der Dokumentation arbeitet, und andere Institutionen, die UN, dass sie alle ahnen, es wird vermutlich überhaupt nur ein Bruchteil der Verbrechen, die in den besetzten Gebieten begangen worden sind und immer noch begangen werden, jeden Tag begangen werden. Nur ein Bruchteil wird aufgedeckt werden. Man wird nur einen Bruchteil der Täter finden. Aber die politische Verantwortung, die liegt nun wirklich nicht nur bei Putin, sondern bei all denen, die diesen Krieg mit zu verantworten haben. Ich würde auch sagen, bei all denen, die jetzt Putins Rede im Kreml applaudiert haben, das ist tatsächlich eine kollektive politische Verantwortung für die politischen Eliten von Russland. Und auch die Bevölkerung wird sich damit auseinanderzusetzen haben, was ihre Soldaten angerichtet haben, was sie hingenommen haben, so wie wir uns in Deutschland nach 1945 oder unsere Eltern sich auch mit diesem Erbe auseinandersetzen mussten.
Es gibt weltweit sehr viel Zustimmung für die Entscheidung des Preiskomitees, dass der belarussische Autokrat Lukaschenka wettert, das wundert einen nicht. Aber auch das Büro des ukrainischen Präsidenten hat die Auswahl der Friedensnobelpreisträger durchaus kritisiert. Da heißt es, wenn den Friedensnobelpreis auch Vertreter zweier Länder erhalten, die ein drittes überfallen haben, dann zeuge das von einer interessanten Auffassung des Wortes Frieden. Wir haben gehört, dass Irina Schabakowa die gemeinsame Würdigung ausdrücklich begrüßt. Sehen Sie in der Kombination etwas Problematisches?
Ich kenne die Diskussion aus der Ukraine. Man muss verstehen und sehen, dass in der Ukraine der Zorn, die Wut, das Entsetzen über das, was ihnen widerfährt, was den Menschen widerfährt, dass jeden Tag etwa 50 ukrainische Soldaten ihr Leben verlieren. Das alles führt bei vielen Ukrainern dafür, dass sie das Gefühl haben, es geht um Russland. Und wir sehen zu wenig Protest auf den Straßen. Und der Widerstand hat eigentlich erst dann begonnen, als die Mobilisierung kam und Menschen, die bis dahin weggeschaut hatten und sich arrangiert hatten, dann um ihr eigenes Leben fürchten mussten. Ich finde das nicht richtig, weil es keine kollektiven Zuschreibungen gibt. Aber natürlich ist dieser Vernichtungskrieg derzeit für die Ukrainer etwas, was so zerstörerisch ist für sie. Und wie gesagt, es gibt wenig Protest dagegen. Es gibt ja auch wenig Protest von exilrussischen Gemeinschaften, muss man sagen. Also das ist eine Diskussion, die wir bei uns im Team haben. Wir sagen dann, man muss sehen, in Russland ist der Widerstand mit einer sehr hohen Gefahr verbunden, einer persönlichen Gefahr. Dann sagen unsere Mitarbeiter, ja, aber wo sind denn die vielen Russen, die in Berlin leben? Sie könnten doch gefahrlos auf die Straße gehen. Es ist Krieg und da sind viele Brücken zerbrochen. Wenn der Krieg vorbei ist, werden wir daran wieder gemeinsam arbeiten. Und Belarus, muss man sagen, hat eine Bevölkerung, die versucht hat, sich zu befreien. Und es ist Putin gewesen, der ihnen die Diktatur erhalten hat. Also insofern kann man schon sagen, dass auch das belarussische Volk Opfer dieser imperialen Politik geworden ist.
Der Friedensnobelpreis 2022 geht an den belarussischen Menschenrechtsaktivisten Ales Bialyatsky und zwei NGOs in der Ukraine und Russland. Memorial International und das Center for Civil Liberties. Marie-Louise Beck vom Zentrum für Liberale Moderne hat uns gesagt, warum die Arbeit der Ausgezeichneten so wichtig ist. Dafür vielen Dank, Frau Beck.
Ich danke Ihnen auch.